Wir wollen zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir in dir einen großen und einen guten Gott und Vater haben. Wir danken dir, Herr, dass du uns mit dir selbst versöhnt hast durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Wir danken dir, Herr, dass du uns gerufen hast. Und dass du uns auch Aufgaben gegeben hast, mit hineingenommen hast in dein Werk, in deine Absichten für diese Welt. Hilf uns, Herr, diesen Auftrag, diese Aufgaben besser zu verstehen. Hilf uns jetzt, Herr, zu rechtem Reden und rechtem Hören. Amen. Da im gegenwärtigen Gespräch über den Auftrag der Gemeinde das Wort Diakonia immer wieder fällt und heute neu in den Mittelpunkt gerückt wird, lassen Sie mich an dieser Stelle einen kleinen Exkurs über das biblische Dienstamt machen. Der Begriff Diakonie ist zunächst ein allgemeiner. Er bezieht sich auf den allgemeinen Dienst am Evangelium. Dieser wird von Paulus Dienst genannt oder Diakonie. So in 2. Korinther 3, Vers 6, der Dienst am Neuen, die neue Botschaft, ist Diakonie. So in Epheser 3, den Versen 6 und 7, wo Paulus seinen Verkündigungsdienst so bezeichnet. Und auch in 4, Vers 12, wo der Dienst der Gemeinde nach Ämtern und Mitgliedern ein Dienst genannt wird. Eventuell wäre Kolosser 4, Vers 17 auch so zu verstehen im allgemeinen Sinne. Es wird in der Schrift dann aber auch unterschieden zwischen Dienst mit dem Wort und Dienst mit der Tat. Dies tut Petrus in 1. Petrus 4, den Versen 10 und 11. Er beginnt damit, dass er allgemein vom Dienst spricht. Alles ist Dienen in der Gemeinde. Aber dann teilt er auf und sagt, einige dienen mit dem Wort und einige mit Dienst. Also sie dienen im speziellen Sinne mit Dienst. Sie tun einen diakonischen Dienst mit der Tat. Dementsprechend gibt es nach Paulus auch Gnadengaben für diese entsprechenden Aufgaben. Gnadengaben des Wortes und auch Gnadengaben des praktischen Dienstes. Letztere Gnadengaben wären zum Beispiel das Helfen, das Geben und das speziell genannte Dienen. In Römer 12, 6 bis 8 haben wir die Rede von solchem Dienen mit Wort und mit Tat. Auch in 1. Korinther 12, 28. Zur Gnadengabe des Dienens gehört auch das Amt des Dienens, nämlich die Diakonie. Nun dient die Gemeinde an zwei Orten, in der Gemeinde und in der Welt. An beiden Orten dient sie mit Wort sowohl als mit Tat. Der Dienst mit der Tat, das heißt die Diakonie, geschieht also in der Gemeinde und ebenfalls in der Welt. Obwohl in Apostelgeschichte 6 nicht von Diakonen die Rede ist direkt, so deckt sich der Text so sehr mit dem, dass Paulus über das Amt sagt, dass man hier den Anfang dieses Gemeindedienstes sehen darf, also den Diakonendienst in der Gemeinde. Der Zweck der Gemeindediakonie liegt darin, die Gemeindeführung zu entlasten, nach Apostelgeschichte 6. Und dieses, indem ihr Aufgaben im Bereich des irdischen Lebens abgenommen werden. Das heißt, der Leitung werden Aufgaben im irdischen Bereich abgenommen. Dieses macht Petrus klar in Apostelgeschichte 6 und auch Paulus sieht den Auftrag des Diakonen in dem Bereich. Weil die Diakonie ein Entlastungsamt ist, wird sie nicht immer eine Notwendigkeit sein, weil nicht immer die Leitung überlastet ist. Ob sie notwendig ist, muss von der gegebenen Situation her, wie auch in Jerusalem damals, beurteilt werden. Gewiss ist, dass sie nicht ein so wichtiges Amt ist wie das der Seelsorge, das heißt der Gemeindeführung. Vorschläge für heute brauche ich nicht zu geben. Dann gibt es entsprechend des Dienstes in der Welt mit der Tat auch eine Diakonie in der Welt, die aber nicht so deutlich formuliert wird im Neuen Testament. Darüber steht nicht sehr viel. Doch dreierlei ist zu beachten. Erstens, der Zweck der Diakonie schlechthin ist Entlastung. Diese braucht nicht nur der Dienst am Wort in der Gemeinde, sondern auch der Dienst am Wort in der Welt. Und vielleicht brauchen wir nur das Beispiel in der Gemeinde zu haben, um es nachvollziehen zu können im missionarischen Dienst. Zweitens ist zu beachten, in den neutestamentlichen Angaben über Missionsdienst liegen einige Andeutungen vor von einem Hilfsdienst. Apostelgeschichte 13, Vers 5 ist die Erwähnung von Johannes Markus bei der ersten Missionsreise. Sie hatten ihn zum Diener, könnte es heißen heute zum Diakonen, also missionarischen Diakon. Auf der zweiten Missionsreise dürfte Timotheus diesen Dienst erfüllen. Man vergleiche hier 19, 22, wo Timotheus ein Diener genannt wird, dort aber auch zusammen mit Erastus, der eventuell auch ein neuer Helfer gewesen sein mag. Frage, ob in Epheser 6, Vers 21 Tychikus in diesen missionarischen Diakonendienst gehört. In 2. Timotheus 4, Vers 11 heißt es, Markus, und das ist wohl der von Apostelgeschichte 13, Vers 5, ist mir nützlich zum Dienst. Wird nicht gesagt, was für ein Dienst, es könnte beides sein. Die Möglichkeit aber eines speziellen missionarischen, irdischen Dienstes ist nicht ausgeschlossen. Evangelisation wie Mission braucht immer einen Stab oder immer wieder einen Stab von Gehilfen. Also einen Hilfsstab. Und drittens muss beachtet werden, Gemeinde hat in der Welt nebst der Aufgabe des Evangeliumszeugnisses auch die der Bewahrung. Und in dieser Beziehung kann es auch Diakonie geben. Das ist nun die Brücke zu unserem dritten Teil unserer Besprechungen, dem Auftrag des Christen in der Welt überhaupt. Hier will ich nach zwei Gesichtspunkten sprechen. Zuerst kurz zum Heilsauftrag und zweitens dann speziell länger zum anderen Auftrag. Erstens der Heilsauftrag. Dieser geschieht mit Wort und mit Tat. Der Christ, wir könnten auch hier näher darauf eingehen, wie Amt und Christ, aber jetzt meine ich einmal allgemein, wir nehmen uns nicht zu viel Zeit, aber alle Christen beteiligen sich hier und zwar natürlich nach Aufgabenverteilung mit Wort und mit Tat. Aber beides ist einbezogen im Heilszeugnis, im Heilsauftrag. So in Kolosser 3, Vers 17, alles was ihr tut in Wort und Tat. Und ich hatte schon erwähnt, immer wieder, 1. Petrus 4, Vers 10, das gehört auch dort in den Heilsauftrag hinein, wohl auch in Gemeinde. Apostelgeschichte 1, Vers 1 haben wir das Beispiel von Jesus, Lukas sagt, Theophilus, heute würden wir Theophil sagen, ja, was ich vorhin geschrieben habe, über das, was Jesus begann zu tun und zu lehren. Er will offensichtlich fortsetzen mit diesem Thema. Obwohl Jesus gen Himmel fährt, setzt er fort zu tun und zu lehren durch seine Gemeinde, seinen Leib, durch den er sichtbar wird. Also die zwei Bereiche oder Formen, besser gesagt, des Dienstes sind dort bei Jesus angegeben. Philipper 2 spricht Paulus auch davon in den Versen 14 bis 16. Er gibt Anweisungen für das Verhalten von Christen in der Welt und sagt, sie sollen das Wort leuchten lassen in einer dunklen Welt. Wandel und Wort, Tat und Verkündigung. Nehmen wir nun diese zwei einzeln ein wenig vor. A, das Zeugnis mit dem Wort oder der Heilsauftrag in Form von Wort erfüllt oder daran gearbeitet. Wenn Christen sprechen, wenn sie für Jesus Christus in der Welt sprechen, dann können wir sagen, tun sie es, ob amtlich oder nebenamtlich, einmal in Form von Teilbotschaft. Normalerweise sagt man nur einen Teil der Botschaft. Paulus sagt einmal zu Timotheus in 2. Timotheus 2, Vers 15, dass ein guter Mitarbeiter Jesu das Wort recht teilt. Das Bild ist dort vom Sattler wohl, der das Leder richtig schneidet und ausnutzt. Aber in der Verkündigung kann man weiterhin sagen, es wird verteilt nach gesunden Richtlinien, der braucht jetzt dieses, der braucht das. Innerhalb der Schrift teilt man richtig und man verteilt es dann, je nach, Paulus sagt in Epheser 1, in Weisheit und Einsicht, so ungefähr. Recht teilen das Wort der Wahrheit. Wir werden also nicht immer alles weitergeben. Nach welchen Gesichtspunkten? Einmal werden wir uns daran orientieren, was der unser Gegenüber bereits weiß oder was ihm bekannt ist. Und in den meisten Fällen, ob hier oder am Ende der Erde von uns aus gesehen, ist normalerweise etwas an Gottes Kenntnis vorauszusetzen. Daran darf man anknüpfen. Und heute, siehe zum Beispiel, ich bin dankbar, dass das neue Buch von Richardson aufgelegt ist oder war aufgelegt auf der Jugendtagung. Ewigkeiten in den Herzen, vorhin die anderen Bücher auch, sind Beispiele davon. Richardson arbeitet sehr stark an diesem Thema, hat es neu, ich glaube, ins rechte Licht gerückt. Es gibt immer wieder Anknüpfungspunkte, aber auch bei uns, wo das Evangelium mehr bekannt ist, kann man anknüpfen. Zuerst im Gespräch sortiert man, was ist bekannt, und dann kann man von dort weitergehen. Einstieg also durch Anknüpfung an Bekanntes, ob im christlichen oder im heidnischen Raum. Dann aber wird man weitergehen müssen und weiter eröffnen und nämlich das mitteilen, das noch nicht bekannt ist, aber das jetzt notwendig ist. Und das wird wieder nicht das Ganze sein müssen. Aber das, was noch unbekannt ist, was aber notwendig ist, wozu notwendig? Zweierlei. Was notwendig ist, damit unser Gegenüber Christ werden kann. Und zweitens, und dieses muss beachtet werden in der Evangelisation, die Nacharbeit beginnt in der Verkündigung. Es muss so viel gesagt werden, dass der eventuell zum Glauben kommt, bereits beginnen kann, sofort beginnen kann, sein neues Leben zu leben. Das lernt man von Paulus. Habe ich euch nicht gesagt? Und so weiter. Natürlich auch in der kleinen Gemeinschaft der Bekehrten, aber er sagt auch sehr viel schon in seiner evangelistischen Verkündigung. Aber wenn wir auch normalerweise oder meistens wohl eine Teilbotschaft im Zeugnis weitergeben, so muss die ganze Botschaft vom Zeugenden oder vom Zeugen gekannt sein oder werden. Die ganze Botschaft sollte man kennen Und man sollte sich daran an der ganzen orientieren. Paulus sagt, obwohl er natürlich einen besonderen Auftrag in dieser Hinsicht hatte, er hat das Ganze oder den ganzen Ratschluss Gottes dargelegt, verkündet. Wiederum denken wir an zweierlei, wenn wir an den ganzen Überblick des Ratschlusses Gottes denken. Wir orientieren uns nach der Christusbotschaft. Darum geht es. Christus ist der Messias. Christus ist der Heiland. Christus ist der, um den es geht. Aber wir denken jetzt zunächst einmal, wenn wir an die ganze Botschaft denken, an den Zusammenhang der Christusbotschaft. Es muss beachtet werden, was in welchem Zusammenhang die Christusbotschaft steht. Und heute sind wir neu herausgefordert, weil durch die zunehmende Unwissenheit. Schnepel hat einmal gesagt, wir leben tatsächlich in unseren Räumen in einer heidnischen Welt. Und hat in diesem entsprechend auch evangelisiert. Viele Menschen brauchen grundsätzliche Informationen über die Person Gottes. Wir haben oft dort zu beginnen, wo die Bibel beginnt. Ich habe speziell einmal so einen Fall gehabt, ich habe einige vielleicht, wo weniger vorauszusetzen war, aber einmal, das war das Schwierigste, ein richtiger Heide, in Deutschland aufgewachsen, aber das kennen die Schweizer vielleicht nicht so, aber weil sie eine freisinnige Partei haben, aber freisinnig in dieser politischen Partei ist nicht das, was ich jetzt freisinnig nenne. In Deutschland gibt es, für die deutschen Bekannten, eine freisinnige Bewegung, eine bewusst antichristliche oder achristliche Bewegung. Und in so einem Haus war aufgewachsen, trotz der Gegenwart von einer Baptistengemeinde und Gemeinschaft und ab und zu vielleicht auch eines gläubigen Pfarrers, war er wirklich isoliert aufgewachsen. Aber er kam durch den Wandel eines Christen, wurde er aufmerksam gemacht auf eine Evangelisation. Das heißt, er brachte die zwei irgendwie in Verbindung. Und dann wollte er sich die Sache doch mal anschauen, wenigstens. Er war ein junger Mann von etwa 18, 20. Und ein Baptistenbruder hat ihn dann hinterher mir vorgestellt und hat ihn in feiner Weise dazu überredet, ob er nicht auch mal mit dem Evangelisten selbst sprechen möchte. Er hat sich, das war ihm recht, wusste ja nicht viel davon, die abendliche Botschaft hatte nicht besonders viel ihm bedeutet, aber wir fingen an zu sprechen. Und zwischendurch hat er halt gemacht, ich weiß, Sie wissen das, aber ich weiß es nicht und ich weiß nicht, was Sie sagen. Dann musste ich wieder weiter ausholen. Und an einer Stelle wollte ich erklären, Johannes 13, dass Jesus am Kreuz, Jesus ist am Kreuz gestorben, wir dürfen auf ihn schauen, und da wird von Israel gesprochen. Aber was ist Israel? Ja? Also jetzt zurück ins Alte Testament. 2 Stunden habe ich mir Zeit genommen. Aber der Mann kam zum Glauben. Der war kindlich gläubig an Jesus Christus geworden. Als es zum Beten kam, sagte ich, muss ich ihm erklären, was Beten ist. Also Jesus, den können wir nicht sehen, das ist klar. Aber wir können immerhin oder dennoch mit ihm sprechen. Und Sie dürfen einfach zu ihm sprechen, als wenn er hier wäre. Er ist schließlich auch hier. Aber sprechen Sie zu ihm jetzt, wie wenn wir Sie zu einem anderen sprechen. Das hat er richtig getan. Als er fertig war, hat er einfach aufgehört. Nun, damals, heute würde ich das nicht tun, aber damals habe ich gesagt, Christen haben die Gewohnheit, Amen zu sagen. Er sagt auch Amen, ja. Man muss sich Zeit nehmen, das heißt, man muss sie parat haben, die ganze Botschaft, ja, damit man zur rechten Zeit das Richtige sagen können. Über die Person Gottes, über die Taten Gottes in Schöpfung, in Geschichte, Sündenfall und so weiter, die Wege Gottes mit Sündern, ganz besonders über den Charakter Gottes, da ist die Brücke zum Heilsgeschehen, Heiligkeit und Liebe Gottes besonders, die zwei Pole im Charakter Gottes. Dann aber auch der Kern der Christusbotschaft. Dieser Kern muss ganz besonders bekannt sein. Die Geschichte von Jesus Christus, die Information über eine persönliche Hinwendung zu Jesus Christus, was gehört dazu? Viele Christen wissen es nicht und ich stelle fest, dass manche Seelsorger es nicht wissen. Man bekommt Leute in die Seelsorge, sie haben Probleme. Ja, wie sind sie zum Glauben gekommen? Erzählen Sie mal. Ja, was haben Sie gebetet? Und dann stellt sich heraus, dass hier wenig wirklich Geburtshilfe gegeben war. Die wahrsten Vorstellungen kommen da zum Vorschein. Übrigens, hier habe ich kürzlich ein Büchlein gelesen über eine Bekehrung in einem anderen Lande, aber von einem sehr bekannten Evangelisten geschrieben. Und ich bin doch erstaunt über seine Vorstellungen über Bekehrung. Das hätte ich mir wohl nicht gedacht. Diese Person ist wahrscheinlich, so wie er es erzählt, nicht zum Glauben gekommen. Das, was er erzählt, ist nicht Bekehrung. Das muss man schon sagen. Also man muss schon wissen, was sagt die Bibel über die persönliche Wende, die persönliche Heilswende. Bekehrung ist Abwendung und Hinwendung. Buße und Glaube, sagen wir normalerweise, die zwei gehören zur Umkehr. Umkehr ist Abkehr und Hinkehr. Dann aber, wie schon eben gesagt, ist weiterzugeben, was über ein Leben mit Jesus Christus notwendig ist, aber auch über die Hoffnung des Christen. Dies gehört zur Christusbotschaft, ein Teil, wovon dann weitergegeben wird nach Notwendigkeit. Man zeugt aber nicht nur mit dem Wort. Man zeugt auch für das Heilen Christus, und zwar in der Welt, mit dem Wandel, mit Wort und Wandel. Jesus sagt in Matthäus 5, 14 bis 16, ihr seid das Licht der Welt. Das Licht ist das Evangelium. Er zuerst, aber die Christen sind Träger des Lichtes in die Welt hinein. Nicht nur mit der Botschaft. An dieser Stelle erinnert Jesus an die guten Taten, damit die anderen eure guten Taten sehen und den Vater im Himmel preisen. Also man leuchtet, man zeugt für Jesus Christus auch im Wandel. Siehe die eigentliche Bedeutung des Wortes Martyr. Zeugen. Petrus sagt einmal in 1. Petrus 3, Vers 1, die Frauen von ungläubigen Männern möchten so leben, so wandeln, dass die ungläubigen Männer nach Möglichkeit gewonnen werden können ohne Wort. Das heißt, ohne dass sie etwas sagt. Aber wenn er sagt, gewonnen ohne Wort, dann hat Petrus nicht dabei gedacht, dass es möglich ist, dass ein Mensch gerettet werden kann ohne Wort. Denn in 1, Vers 23 hat er bereits gesagt, gerettet durch das Wort, durch das lebendige Wort. Jemand muss es sagen. Die Frau vielleicht gerade nicht. Die kann Gewinndienst tun. Aber gerettet wird man durch das Wort. Dies ist die Beziehung von Wort und Wandel. Worte sind hilf-los ohne Tat. Sie brauchen die Hilfe der Tat. Sie haben eine gewisse Kraft. Das Evangelium hat Kraft. Aber es kann Hilfe haben in der Tat. Andererseits, Taten sind sinnlos ohne Wort. Auch unter den Heiden gibt es moralische Leute. Es braucht das Zeugnis des Evangeliums, um diese Taten sinnvoll zu machen. Wofür stehen sie? Wer steht dahinter? Warum handelt man so? In welchem Zeichen? Das muss einen Bezug haben. Worte hilflos ohne Tat, Taten sinnlos ohne Wort. Paulus sagt in Titus 2, Vers 10, Taten zieren das Wort. Sie sind die Dekoration. Sie schmücken das Wort. Machen es appetitlich, Anziehung, geben ihm Anziehungskraft. Philippa 1, 27 wandelt würdig des Evangeliums, wandelt dem Evangelium entsprechend, sodass die Leute das Evangelium sehen können. Ich habe mir sagen lassen, dass in Haiti, wenn man einem Menschen begegnet und von Jesus sprechen will, dann fragt man nicht, sind Sie ein Christ? Sondern sind sie das Evangelium? In ihrer Sprache formuliert man das offenbar so. Irgendwo hat das seine Tradition, ist es zur Tradition geworden. Ein sehr gutes Beispiel. Aber wie wandeln? Erstens, und diese zwei Punkte sind, ich nenne sie zunächst einmal, in Heiligkeit und Liebe. Warum in Heiligkeit und Liebe gerade? Weil ein Christ den Samen Jesu, Jesaja 53, er wird Samen sehen, das Leben Jesu als Same in ihm verpflanzt bekommen hat. Das heißt, das Leben Jesu wird neu geboren in ihm. Er ist ein Kind von Jesus Christus. Er ist nicht göttlich in dem Sinne, aber er ist ein Kind von Jesus Christus, von ihm gezeugt, durch den Heiligen Geist. Das heißt, dass irgendwo, früher oder später, er seinem Vater, seinem Zeugenden entspricht. Und hier ist es wesentlich und wichtig zu wissen, wie der aussieht. Und die Schrift stellt ihn in seinem Charakter, hauptsächlich in seinen Heiligkeits- und Liebeszügen dar. Darum sammeln sich andere Eigenschaften, wie bei Heiligkeit, Gerechtigkeit, Treue und so weiter, und bei Liebe, Gnade, Barmherzigkeit und andere. Aber das sind die zwei Charakterpole, die sind versöhnt und harmonisiert, vollkommen in Gott. Bei uns gibt es immer ein Ungleichgewicht. Aber ein Christ ist wiedergeboren und die Schrift sagt, das sind Zeichen seines Christseins. Die Gerechtigkeitslinie, 1. Johannes 2 und 3, aber auch die Liebeslinie, Kapitel 4 und 5. Beide sind da. In Heiligkeit, warum? Einmal nach dem Begriff heilig, Gott zugeordnet. Er gehört Gott. Er ist ihm zugeordnet. Er gehört ganz Gott. Zweitens abgesondert von dem, was Gott nicht meint. Der Christ wandelt so, dass man ein Nein hört zu dem, wozu Gott Nein sagt. Nicht zu allem, nicht zur Schöpfung zum Beispiel, sondern dort, wo Gott Nein sagt, da sagt er Nein. Er spricht Gott nach. Das ist, was bezeugen bedeutet, bekennen bedeutet. Beispiel hier Paulus selbst, der dafür Sorge getragen hat, dass alles Schandbare ausgemerzt worden ist in seinem Leben, auch heimlich, damit er in keiner Weise einen Anstoß gibt für seine Verkündigung, damit sie ankommt. 2. Korinther 4, die ersten Verse dort. Aber der Christ wandelt auch in Liebe. Und Jesus hat ja das sehr stark herausgestellt in Johannes 13 und 17, 13, 35 und 17, 20 und 21. Zuerst, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, indem ihr Liebe zueinander habt. Das heißt, die Welt spricht wohl von Liebe und kennt sie auch. Wir müssen uns nicht betören lassen. Sobald Liebe, jetzt ist schon Gott am Werk. Nee. Es gibt Mutterliebe, es gibt Vaterliebe, es gibt Elternliebe, es gibt allerlei Liebe in der Welt im Heidentum. Wir müssen uns hier nicht irreführen lassen. Liebe an und für sich ist noch nicht genug. Aber Jesus sagt hier, es gibt eine gewisse Liebe, die ist anders als alle andere Liebe. An der könnte man einen Christen erkennen. Und in 17 spricht Jesus von der Einigkeit unter den Gläubigen als eine Bestätigung, als ein Zeugnis dafür, dass das Evangelium echt ist, nämlich dass Gott den Vater oder Gott den Sohn in die Welt geschickt hat zur Erlösung der Welt. Wir haben also jetzt vom Heilsauftrag gesprochen. Das habe ich doch vergessen, wann ich anfing. Wissen Sie das? 20 nach ungefähr. Sprechen wir über den Schöpfungsauftrag als solchen, zweitens. Erstens, wie lautet er? Und dann will ich noch Stellung nehmen zu Fragen, die ich aufgeworfen hatte. Erst, wie lautet der Schöpfungsauftrag? Es fallen hier verschiedene Ausdrücke und zum Teil aus unserer Verwirrung. Einmal der Begriff soziales Engagement aus dem Englischen bzw. Französischen. Deutsch könnte man sagen gesellschaftliche Verantwortung, Verantwortung in der Welt. Diese Begriffe sind zu eng, um diesen Auftrag zur Genüge zu kennzeichnen. Denn es geht um mehr als um Gesellschaft, Armut, Gerechtigkeit, gesellschaftliche Gerechtigkeit und so weiter. Es geht auch um die Erde, Ökologie und so weiter, Ästhetik, es geht um viel mehr. Dann hat man den Ausdruck geprägt Kulturauftrag oder Kulturmandat vom Englischen her. So kann er auch genannt werden und ist genannt worden, besonders in der Missiologie wohl. Kultur bedeutet ja bauen, kultivieren ist bauen. Hier in diesem Fall Kultur im weitesten Sinne verstanden, Politik alles. Hier im weitesten Sinne verstanden, doch auch Kultur ist zu wenig. Nämlich, wenn wir annehmen, dass Eden für Adam nur ein Übungsfeld war, und zwar der Beginn einer weltweiten Aufgabe, in der er nicht nur zu bauen hatte, sondern auch zu bewahren. Nun, das könnte eventuell auch noch als Kulturauftrag verstanden werden, aber wir denken weiter an den Korrekturauftrag, den er nach dem Fall bekommt. Zum Beispiel, wenn die alttestamentlichen Propheten auch außerhalb von Israel den heidnischen Völkern predigen, ihnen Moral predigen. Oder wenn Paulus vor Felix spricht und nicht ein Wort von Jesus scheinbar sagt, wenigstens nach dem Lukas-Bericht. Das heißt nicht, dass er nicht gesagt hat, aber was Lukas wichtig ist, ist die Ethik. Es geht also um einen Korrekturauftrag auch hierbei. Es geht in diesem Auftrag, von dem wir sprechen, um den Umgang mit der ersten Schöpfung. Das ist der Grundgedanke, der Umgang mit der ersten Schöpfung. Professor Dr. Harold Braun hat ihn so von dort her gekennzeichnet. Einfach der Schöpfungsauftrag. Und dieser nach einigem Hin und Her gefällt mir noch am besten. Nachdem wir uns etwas mit dem Terminus befasst haben, der Auftrag zu Beginn des Alten Testamentes, wo ist er dort zu finden, da dort die Schöpfung berichtet wird? Zuerst 1. Mose 1, 26 bis 30. Ich lese den Text jetzt nicht, aber dort können wir Folgendes herauslesen, lesen im Sinne von sammeln. Einmal, der Mensch wird geschaffen, um ein Bild von Gott zu sein. Diese Absicht Gottes in der Schöpfung wird zum Auftrag des Menschen. Dazu wird er geschaffen, um ein Bild zu sein von Gott. Das heißt, irgendwie hat er in dieser Welt Gott zu vertreten, Gott darzustellen. Dann haben wir den Fruchtbarkeitsauftrag. Aber der setzt voraus eine gewisse Kenntnis, Überzeugung, Geburt, was vor und nach der Geburt kommt und so weiter. Früher oder später sammelt man da Kenntnisse und hat auch vorzubeugen. Krankheit und so weiter. Er soll herrschen. Worüber? Speziell über die Tierwelt. Die Welt, die Lebenswelt, die sich bewegt. Die sich bewegende Lebenswelt. Er soll herrschen, das heißt bestimmen, natürlich im positiven Sinne. Der Fall ist noch nicht da. Er soll nach dem Wohl der Tierwelt, schließt hier Vögel ein, sehen. Er soll sie, heißt es, sich untertan machen. Das wird wohl heißen, dienstbar machen, in einer richtigen Weise zum Wohl der Schöpfung und zu seinem Wohl damit umgehen. Alles dieses setzt voraus ein Kennenlernen der Natur, der Tierwelt. Er muss umgehen mit ihr, er muss hier also das tun, was der Wissenschaftler, der Naturwissenschaftler, der Zoologe tut. Er hat aber auch einen Pflanzenauftrag oder einen Auftrag bei der Vegetation. Sie ist ihm gegeben zur Nahrung. Und das heißt, dass das Pflanzengewächs studiert werden muss. Es darf gebraucht werden. Es setzt hier wiederum ein Kennenlernen voraus. Der Auftrag übrigens gilt Mann und Frau. Und wenn wir an Offenbarung 4, Vers 11 denken, dann fügen wir noch hinzu, weil alles von Gott geschaffen ist, gehört alles ihm und im Umgang des Menschen mit der Schöpfung hat alles seiner Ehre zu dienen. Dieses ist der Leitfaden des Menschen in diesem Auftrag von 1. Mose 1 her. 1. Mose 2, Vers 5 und dann die Verse 8 bis 15. Und Vers 5 lernt man, dass Gott voraussetzt, dass das Land bebaut wird. Es ist also die Aufgabe des Menschen, das Land zu bebauen. Er darf es also umgestalten. Übrigens sehen wir ganz besonders aus 1. Mose 2, dass der Mensch wenigstens zum Teil das Geschaffene umwandeln darf. Er darf es verändern, er darf den Boden umkippen, er darf mit dem Metall umgehen und es verändern und so weiter. Eine gewisse Verwandlung, ein Umgehen in dieser Weise mit der Natur ist gestattet, sogar vorausgesetzt und gehört zum Auftrag. Er darf Freude haben, das wird, Gott setzt es voraus, wenn er die Vegetation schafft, dass der Mensch Freude haben wird an der Vegetation. Er darf sich über Bäume und Blumen und so weiter freuen und daran die Schönheit sehen. Natürlich sie als Spiegel Gottes in gewissem Maße sehen, 1. Römer 1. In diesem Text, 8 bis 15, kommt auch der Bergbau vor. Gold, Edelstein, also Metallnutzung wird vorausgesetzt. Und dann ganz besonders im edenischen Auftrag die Bewahrung und die Betreuung, die sich wahrscheinlich dann fortsetzen soll. Gott beginnt, indem er einen Garten anpflanzt, offenbar als Muster, an dem Adam sich ein Muster nehmen darf und sagen, so darf ich es jetzt überall auf der Welt machen. Er soll also nicht hier bleiben. Gott hat ja gesagt, man soll die Erde füllen. Er bleibt also nicht in Eden, aber offenbar soll er die Erde zu einem Paradies machen. Wie weit wir entfernt davon sind, merken wir etwas. Allerdings hier nicht viel. 1. Mose 3, Vers 23. 1. Mose 3, Vers 23, nach dem Sündenfall, der Auftrag in 1. Mose 1 und 2 wird nicht zurückgezogen. Es fällt auf, zum Teil, ganz besonders, weil er zum Teil sogar wiederholt wird. Er soll das Land bebauen, er soll arbeiten. Man vergleiche hier auch Römer 1, wo Paulus im Lichte des Sündenfalls voraussetzt, dass der Mensch die Natur studiert, und zwar im Lichte des Schöpfers. Er soll dort eine Verbindung herstellen. Gibt auch die zwei Linien, die besonders da zu kennzeichnen werden. Aus der Versuchung von des ersten Menschen Adam und Eva und Jesus, der auch ein vollkommener Mensch ist, lernen wir, dass der Mensch, so wie er geschaffen ist, so wie er sündlos ist, drei Arten von Veranlagung hat und diese deuten an eine Richtung in seinem Auftrag. Er wird nach drei Linien versucht, in 1. Mose 3 und auch in Matthäus und Lukas 4, die decken sich, und 1. Johannes 2, 15 deckt sich auch mit diesen zwei Versuchungsgeschichten. Der Mensch ist also veranlagt zu genießen, das heißt, er darf also arbeiten, um zu genießen. Der Genuss spielt eine Rolle in seinem Umgang mit der ersten Schöpfung. Er darf besitzen, er darf haben wollen. Das spielt eine Rolle. Ich gebe hier nur Linien an. Und er darf sein wollen. Er darf weiterleben wollen und er darf bedeuten wollen. Er darf sein wollen. All dieses ist zunächst gesund und nicht ganz abzulehnen, auch nach dem Sündenfall, obwohl hier die Lust eingetreten ist, das heißt die Perversion dieser Grundveranlagung, der Grundtriebe. Drittens, der Auftrag zu Beginn des Neuen Testamentes. Hier kommen wir zu Matthäus 5, den Versen 13 und 14, die ich wohl auch in der Einladung angegeben hatte, die Herr Schweier verschickte. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Und dies sagt er nach dem Anfang des Kapitels zunächst an seine unmittelbaren Jünger und dann an den weiteren Umkreis. Er spricht zu beiden, übrigens ein Hinweis auf unser Vorgehen als Hirten. Wir sprechen immer zu zwei Gruppen, ja? Zu der großen Gemeinde, zu der ganzen Gemeinde, aber dann immer wieder auch speziell zu solchen, die dann Führungsaufgaben übernehmen sollen. Jesus tut das, Paulus tut das. Zu Timotheus schreibt er vor vielen Zeugen. Das möchte ich auch so verstehen wie hier in Matthäus 5. Also ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Vers 13, Salz der Erde, deutet einen Bewahrungsauftrag an. Auch natürlich, dass man diese Leute können noch daran denken und sehen einen Wert darin. Dieses hilft den Missionaren, auch beim verwahrlosten Heiden, das Schöne zu sehen, das anzuerkennen, da anzuknüpfen, das zu bejahen. Denn der Heide weiß ja um den Wert dieser Dinge. Da müssen wir nicht sagen, alles ist also heidnisch und wir müssen ganz von neuem anfangen. Von der Schöpfung her wissen wir also schon einiges, nicht vom Heilsauftrag notwendigerweise. Das ethische Gewissen ist bekannt, Recht und Unrecht, ganz besonders im Wissen um eine Verantwortung vor einer höheren Instanz. Nicht nur Recht und Unrecht, sondern diese zwei wieder gegenüber einem Dritten, und das ist eine höhere Instanz. Der Mensch weiß sich gestellt gegenüber einem Wesen oder etwas, das höher ist als er. Und da er es als Person tut, muss vorausgesetzt werden, dass dieses höher als er auch eine Person ist. Denn nur eine Person könnte höher sein als er. Ja? Er ist nicht höher als dieses. Auch wenn es ihm ebenbürtig wäre, wäre es eine Person. Aber er ist eben unter dieses Wesen gestellt. Und von hierher bekommt der Mensch dann Ideen für Regierung, Justiz und so weiter. Der Staat ist ja ein Ausbau des Gewissens. Die Reaktion Kains schließt das ein. Nun, an dieser Stelle muss ich wohl abbrechen. Wir haben noch eine Stunde, also ich hoffe, dass ich noch einiges Wesentliche zum Thema sagen kann. Vielen Dank.